Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Braucht eine Wohnungseigentümerin die Zustimmung der anderen Eigentümer, wenn sie eine Rampe anbringen möchte, damit die gehbehinderte Verwandtschaft barrierefrei in die Wohnung gelangen kann? Muss auch der Eigentümer der Nachbarwohnung die Fassadensanierung mitfinanzieren, obwohl er eigentlich dagegen gestimmt hat? Die Fragen haben wir an dieser Stelle im letzten Herbst vor der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes beantwortet. Nun, da die Novelle ratifiziert ist, wollen wir über die Änderung sprechen, die seit gut 3 Monaten immerhin rund 10 Millionen Eigentumswohnungen in Deutschland betreffen. Wir sprechen in diesem Marktplatz unter anderem über die neuen Mehrheitsverhältnisse, die Abstimmungsregeln bei Eigentümerversammlungen und über den erweiterten Handlungsspielraum der Verwaltung. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen, die ganz Corona-konform zugeschaltet sind. Das ist aus Bonn Petra Uerz, sie ist Bundesgeschäftsführerin vom Verband Wohneigentum. Das ist Johann Werner Fliescher, Vizepräsident von Haus und Grund Rheinland-Westfalen und Martin Liebert, Rechtsanwalt, spezialisiert auf das Wohnungseigentumsgesetz in Berlin. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um dieses Thema, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Fliescher, auch Ihr Verband hatte Bedenken, als Sie die Fassung des Wohneigentumsgesetzes, kurz WEG, im letzten Sommer gesehen haben. Dann wurde auch auf Druck mehrerer Interessenverbände nachjustiert. Sind Sie jetzt mit der Reform, so wie sie da steht, einigermaßen zufrieden?
Ja, klar. Also es ändert sich ja viel in den Menschen, der Leben, nicht nur die im Leben der Menschen, nicht nur die Corona-Pandemie, sondern letztlich auch das Zusammenleben in einer WEG. Und das Gesetz gibt natürlich hier wirklich die Gelegenheit, Dinge, die halt ganz normal sind, auch normal durchzuführen in einer WEG. Und zum Beispiel geht es um bauliche Änderungen oder auch das Thema werdende WEG-Gemeinschaft. Oder halt auch Verwaltungsbeirat, müssen da immer 3 drin sein. Wie geht das denn in der 2er-WEG? Also das sind viele Sachen, die wirklich gut sind und auch gut gemacht sind und die halt das alles auf einen modernen Standard bringen. Vor allem bedingt das, dass man wirklich einfacher auch nun energetische Sanierungen durchführen kann und auch baulich eine WEG auf das Maß anpassen kann, wie es halt moderne Gebäude bieten. Und das ist wichtig. Wir können ja nicht alle Gebäude in Deutschland neu bauen, bloß weil da jetzt einer dagegen ist.
Frau Uerz, teilen Sie die Einschätzung von Herrn Fliescher?
Ja, guten Morgen erstmal. Also ich teile sie teilweise, möchte ich mal sagen. Es gibt sehr positive Auswirkungen sicherlich dieses neuen Gesetzes oder der Novelle, die ja so ausgefallen ist, dass das Gesetz wirklich sehr viele neue Punkte hat. Wir sind durchaus auch zufrieden unsererseits, seitens unseres Verbandes, dass man sagen kann, die Dinge, also der Verwaltungsbeirat ist gestärkt worden. Das war vorher nicht ganz so in den Entwürfen drin gewesen. Der Verwaltungsbeirat ist jetzt eine Stelle von den Wohnungseigentümern, wo man dann eben sagen muss, die können da ihre Recht und ihre Stimme erheben. Da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal drauf. Aber es ist auch nicht so ganz einfach. Man muss einfach sagen, mit Chesterton, man macht sich Freunde, man macht sich Feinde. Nur den Nachbarn macht der Herrgott. Also das ist eine Aufgabe, in einer Wohnungseigentümergemeinschaft zu leben. Und Corona hin, Corona her. Bei Corona ist es natürlich nochmal verdichtet, dass man sagt, da sitzt man noch enger und noch häufiger zusammen und muss sich wirklich gut verständigen. Und ich denke mal, es ist wirklich eine Aufgabe und mit dem neuen WEG hoffen wir alle, dass das zu guten Lösungen kommt, auch bezüglich des Verwalters und der ja nicht der geborene Feind ist, sondern eigentlich unterstützen soll. Aber da gibt es natürlich Konflikte und auch das wird noch Thema dieser Sendung sein, denke ich mal.
Ja, der Verwalter und seine Rolle wird Thema sein, als auch die Mehrheitsverhältnisse. Herr Liebert, wenn dieser, wie Frau Uerz gerade sagte, gottgegebene Nachbar doch nicht so wohlgesinnt ist, dann landen ja die Streitereien oft bei Ihnen als Rechtsanwalt. Was sind denn so die häufigsten Streitpunkte innerhalb einer Eigentümergemeinschaft?
Ja, guten Morgen aus Berlin. Was sind die häufigsten Streitigkeiten? Also eigentlich wird über alles gestritten. Ne? Das ist, wie das die Frau Öst schon beschrieben hat, es ist halt ein sehr enges Zusammenleben. Die Eigentümer haben im Moment mehr Zeit. Die Eigentümer werden auch älter, haben sonst weniger zu tun. Und dann fällt natürlich vielleicht auf, wenn der Nachbar so laut ist, wenn er irgendetwas umgebaut hat, wenn man irgendwelche Änderungen selbst vornehmen will, die die anderen nicht wollen. Also das Streitpotenzial in einer WG ist gewaltig. Und interessanterweise, nach meinen Erfahrungen, ist es tatsächlich so, je kleiner eine WEG ist, also je familiärer, desto mehr Streit gibt es auch. Und desto härter werden die Streits auch ausgetragen.
Bevor wir uns jetzt im Detail verlieren, was so Mehrheiten und sowas anbelangt, sollten wir vielleicht einmal ganz kurz festhalten, was eigentlich zu der Wohnung gehört, die der Eigentümer, die Eigentümerin gekauft hat und was Gemeinschaftseigentum ist. Der eine oder andere meint ja, dass auch die Wohnungstür zu seiner Wohnung gehört, schließlich schließt die ja auch seine Wohnung ab, aber so einfach ist es, glaube ich, nicht, oder?
Nein. Also die Streitigkeiten sind da ja vorprogrammiert und eigentlich gehört alles das zur Wohnung, was man direkt sehen kann und fühlen kann. Normalerweise hört sie dann hinter dem Putz auf und selbst die Wohnungseingangstür ist Gemeinschaftseigentum.
Naja, die kann ich ja auch sehen und fühlen. In meinem Balkon, auf dem sitze ich, den fühle ich auch.
Ja, und darunter fängt dann das Gemeinschaftseigentum an. Also so ganz einfach ist es tatsächlich nicht. Aber man kann es halt letztlich nur erstmal so grob abgrenzen, weil es geht ja dann auch um Rohre, Leitungen, Heizleitungen, Abwasserleitungen, die man natürlich nicht sehen kann. Und dementsprechend wird es dann auch wirklich nachher kompliziert, ne? Weil man dann auch in die bautechnischen Einzelheiten teilweise einsteigen muss, um das genau zuzuordnen. Oder auch mal in die Teilungserklärung reingucken muss, was da geregelt ist. Da sind auch meistens irgendwelche Regelungen drin, was Leitungen angeht und deren Instandsetzung. Und ich sag mal, grob kann man das so sagen. Und ja, die Feinheiten kommen dann später in der Beratung.
Herr Niebert, dann nehmen wir diese Beratung auch jetzt mal kurz in Anspruch. Also gerade wenn es um Rohre geht oder Elektrik, ist das immer Gemeinschaftseigentum, weil es ja durch alle Wohnungen fließt?
Also man kann es vielleicht so darstellen, alles, was das Haus zusammenhält, nach außen abschirmt und auch die einzelnen Einheiten voneinander trennt. Also jetzt zurück zu der Eingangstür Ihrer Wohnung. Ne? Die ist deswegen Gemeinschaftseigentum, weil sie eben das Gemeinschaftseigentum Treppenhaus, Flur von ihrem Sonderbereich abtrennt. Fenster genauso, alle Abdichtungsebenen, alle Schallabdichtungen und so weiter, alles immer Gemeinschaftseigentum und bei den Leitungen ist es ähnlich. Also das, was Sie benötigen, damit der Heizkreislauf funktioniert zum Beispiel, ne? Damit das warme Wasser für die Heizung auch noch im vierten Stock ankommt, das ist zwingend Gemeinschaftseigentum. Also die Steigleitungen, auch wenn die in Ihrer Wand liegen oder direkt durch Ihr Wohnzimmer führen, was wir auch haben, dann ist es trotzdem Gemeinschaftseigentum. Und man sagt so in der Regel ab dem Abzweig, also da, wo es sozusagen in die Horizontale geht, da ist es dann das Sondereigentum. Aber selbst die Gerichte sind sich da nicht immer einig. Da gibt es dann wieder irgendwie eine Neuentscheidung des BGH, der dann wieder sagt, wenn da ein Ventil dazwischen geschalten ist, dann vielleicht nur bis zum Ventil. Ne? Sie kennen das auch. Also da streiten dann die Auguren auf einem Niveau. Das ist nicht mehr immer ganz nachvollziehbar. Warum eigentlich? Ne?
Herr Fliesche, das klang jetzt, wie soll ich sagen, etwas bedrückt. Ja.
Ja, er weil, kennt die Entscheidung. Ne?
Ja, natürlich. Das ist es war vor der Entscheidung einfacher, des Bundesgerichtshofs das abzugrenzen. Aber jetzt haben wir natürlich da neue Erkenntnisse und dann, ich sage ja, es geht dann in die bautechnischen Einzelheiten rein und die kennt der Laie halt eben nicht. Und es ist natürlich immer das, man will es ja als Jurist auch einfach haben, man will ja erstmal beraten, damit die Leute wissen, wie die Rechtslage ist. Deswegen suchen sie ja auch den Juristen auf. Und wenn man dann halt Entscheidungen hat, die erstens alles umdrehen, was man vorher gesagt hat, das ist immer ein bisschen doof. Da gibt es ja meistens schon irgendwelche Beratungsprozesse, die laufen. Und genau. B, wenn es halt eben richtig kompliziert wird, dass man quasi Fachgutachter für Heiztechnik oder Elektro werden muss, um halt zu erklären, ob das jetzt Gemeinschafts- oder Sondereigentum ist, dann wird es halt auch spannend für uns, weil wir dann halt auch sagen müssen, ja, da muss ja eigentlich gerade erstmal die Wand aufschlagen, weil es gibt ja meistens keine Pläne davon, was man da verlegt hat und wie es ist. Also das ist nicht so ganz einfach. Und da wäre es natürlich schön gewesen, wenn da was im WEG jetzt im Neuen drin gestanden hätte, aber ich denke mal, ich hätte als Gesetzgeber da auch die Finger von gelassen, weil ich ja letztlich auch nicht weiß, wie was in welchem Haus so geregelt ist. Also deswegen, ja, ist halt, ja, man verzweifelt manchmal ein bisschen mit dem Bundesgerichtshof, aber ja, der kann auch nur die Sachen entscheiden, die gerade da sind.
Und ich dachte, das wäre eine ganz einfache Frage zu Beginn, Nein. die mal eben kurz erläutert, was der Gemeinschaft gehört und was dem Eigentümer.
Nein, gut. Das ist ja schon das Thema beim Balkon. Ne? Ja. Den Oberbelag können Sie sehen, der gehört dann wahrscheinlich Ihnen und darunter kommt dann der Estrich und dann wird es schon spannend, dann gehört das der Gemeinschaft. Aber da gibt es auch die 1460 Balkonkonstruktionen, die alle unterschiedlich sind und wo man jetzt gerade kein Urteil findet, ja.
Dann widmen wir uns mal dem hoffentlich etwas einfacheren Thema, nämlich Mehrheitsverhältnisse. Bauliche Veränderung, also Sanierungsmaßnahmen, konnte vor der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes ein einziger Miteigentümer mit einer Gegenstimme verhindern. Das ist nun anders. Wie sind jetzt die Mehrheitsverhältnisse?
Soll ich mal versuchen?
Ja, Herr Lieber, gerne.
Ja, mach mal, Kollege.
Man sieht sich ja nicht.
Ja, das ist der Nachteil dieser Corona-Schaltung.
In so einer Runde kann man ja dann Blickkontakt aufnehmen oder so. Also Sie haben recht, es ist deutlich einfacher geworden. Wir haben jetzt mit dem Paragraph 20 grundsätzlich die Situation, dass man mit einer einfachen Mehrheit über alle baulichen Veränderungen zunächst mal entscheiden kann. Und einfache Mehrheit ist wirklich eine Stimme mehr von denen, die anwesend sind bei der Versammlung. Ne? Das heißt also, im Extremfall kann ein einzelner Eigentümer, wenn alle anderen nicht kommen, tatsächlich über bauliche Veränderungen jetzt entscheiden. Das ist viel einfacher geworden. Wir hatten ja früher so abgestufte Mehrheitsverhältnisse. Das spielt jetzt zunächst mal bei der baulichen Veränderung überhaupt keine Rolle mehr. Bei den Kosten kommt dann doch nochmal sozusagen die qualifizierte Mehrheit ins Spiel. Aber zunächst mal können Sie alles entscheiden. Sie müssen allerdings auch immer einen Beschluss herbeiführen. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine Änderung. Das war früher immer so ein bisschen die Frage, ob die anderen einfach das mit Abnicken im Treppenhaus erledigen können. Und da ist man sich jetzt einig, dass man aufgrund der Formulierung in Paragraph 20 tatsächlich immer vorab sozusagen den Beschluss der Eigentümerversammlung herbeiführen muss, egal ob man das jetzt selbst machen will, wie so eine Ladestation für Elektroautos oder Einbruchschutz, oder ob es die Gemeinschaft sozusagen machen soll. Also immer zuerst den Beschluss, und wenn der Beschluss nicht kommt, dann müsste man eben so, zum Anwalt laufen und diesen Beschluss dann anfechten und vom zuständigen Gericht dann ersetzen lassen.
Aber das Prozedere ist, dass ich diesen Punkt einbringe in die Eigentümerversammlung und es muss dann während dieser Sitzung beschlossen werden und dann geht es weiter.
Genau, also es ist ja immer die Frage, ob man überhaupt irgendwas macht oder zulassen will. Und dann gibt es ja immer noch die Frage, wie soll die Maßnahme dann durchgeführt werden und von wem. Na, und deswegen waren wir früher eigentlich schon der Auffassung, oder die meisten waren der Auffassung, man kann nicht einfach loslegen, man muss schon sozusagen die Gemeinschaft auch noch entscheiden lassen, wie soll jetzt so eine Maßnahme durchgeführt werden. Also wenn jetzt irgendwie Dachfenster eingebaut werden müssen, dann ist ja auch immer die Frage, wird das fachgerecht gemacht, damit da später nichts passiert und so weiter. Mhm. Also das ist das Prozedere jetzt ganz klar einbringen in die nächste Versammlung. Dann beschließen lassen und idealerweise eben auch das Wie besprechen. Also mache ich das selber, mache ich das mit einer Fachfirma, macht es vielleicht die WEG, ne, weil vielleicht auch mehrere sozusagen die gleiche Idee haben, auch ein Elektroauto betreiben wollen oder so. Das muss man dann im Einzelfall noch gucken, wie das da weitergeht.
Wenn das der Verwalter in die Hand nimmt, dann müssen ja drei Angebote vorliegen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt alleine irgendwas an Sanierungsmaßnahmen vornehmen will? Sie sprachen die Ladesäule an, das ist das eine, aber so eine Rampe vor einer Tür, die betrifft ja wirklich alle. Das heißt, jeder sieht es und vielleicht kann sie auch jeder nutzen. Müssen da auch drei Angebote eingeholt werden oder kann ich da einfach den günstigsten nehmen?
Es muss nur fachgerecht sein. Ne? Also klar kann man den günstigsten nehmen, wenn man es selber macht. und machen darf. Das ist ja immer Voraussetzung, aber es muss natürlich fachgerecht sein. Und vielleicht auch nochmal so als Einschränkung, klar kann man jetzt jede bauliche Änderung mit Mehrheit beschließen, aber man darf die Wohnanlage nicht grundlegend umgestalten. Und da, also das ist ja so ein recht unbestimmter Begriff, was ist eine grundlegende Umgestaltung? Da wird es wahrscheinlich dann so ein bisschen Baustellen geben, was das denn sein kann oder nicht sein kann. Da werden wir dann mal abwarten müssen, was das ist.
Ne? Haben oder Sie da ein Beispiel im Blick?
Ja, das ist halt, also wenn man in die Gesetzesbegründung schaut, dann wird so zum Beispiel das, was der Bundesgerichtshof früher mal entschieden hat, so ein Aufzug zum Behindertentransport im Treppenauge wird wahrscheinlich keine grundlegende Umgestaltung sein mehr, weil er, das hat er da anders gesehen, aber das hat jetzt der Gesetzgeber auch anders gesehen und klar geregelt. Aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt oben so eine Dachterrasse anbringen wollen an Ihrem Gebäude und man sieht das so deutlich, oder man baut mal ein Parkhaus auf, sag ich mal, also mal ganz platt, man baut ein Parkhaus auf die WEG, wo vorher halt eben so irgendwo ein Garten ist. Ne? Das würde sicherlich, weil es deutlich wahrnehmbar ist, eine grundlegende Umgestaltung sein. Aber da gibt es ja viele Dinge, die dann noch so passieren können und da wird es wahrscheinlich dann auch die Streitigkeiten geben. Oder man darf nichts machen, was halt den anderen Wohnungseigentümer unbillig benachteiligt. Ja, also auch das ist natürlich ein weites Feld, wo man sich die Frage stellen muss, ist das dann jetzt so oder nicht?
Das heißt also, wenn ich jetzt oben einen Balkon an die schöne alte Fassade baue, als einzige und der Nachbar drunter keine Sonne mehr bekommt, dann ist das genau der Fall, den Sie beschrieben haben.
Ja, genau. Das könnte eine grundlegende Umgestaltung sein, weil es halt deutlich wahrnehmbar ist. Das wird wahrscheinlich noch, sag ich mal, gehen. Also das aus der Gesetzesbegründung kann man schon entnehmen, dass das schon wesentliche Dinge sein müssen. So ein Balkon, je nachdem, wie der halt auffällt, wie groß das Haus ist, kann das noch durchaus sein. Aber es kann natürlich eine unbillige Benachteiligung ergeben, weil halt da drunter die Wohnung verschattet wird. Ne? Mhm. Oder zum Beispiel das typische Markise, ne? Wo man immer die typischen Streitigkeiten hat, ja, darf man die Markise anbringen oder nicht. Und auch da kann jetzt zum Beispiel einer sagen, ja, die ist jetzt da so ungünstig mit einem Sonneneinfall, dass das meinen Balkon verschattet und ich sehe nichts mehr, muss immer Licht anhaben. Aber das sind halt Einzelfälle, die man dann nachher letztlich klären muss.
Aber ich habe das richtig verstanden, also zumindest was jetzt diese Ladesäule betrifft, die ja vielleicht sogar der Anfang war der Reform.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Ladesäule haben möchte, dann kann ich die anbringen, wenn ich sie selber zahle, egal was die Wohneigentümergemeinschaft dazu sagt.
Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht zu einer großen.
Nee.
Ja.
Aha, das ist ja toll. Also Herr, ich habe es klar erkannt, Herr Fliescher in Düsseldorf sagt nee.
Nein.
Und Herr Liebert
nein,
sagt ja.
Nein, oder umgekehrt. Nein, aber also eine grundlegende Umgestaltung wird es nicht sein, aber der Herr Liebert, der soll ruhig auch noch mal was.
Herr Liebert?
Also, Entschuldigung, dass ich jetzt dazwischen gehe.
Sehr gut,
ja. Also ganz so einfach ist es nicht. Also Sie müssen versuchen, den Beschluss zu bekommen. Also Sie haben das Recht, das stimmt schon, 20 Absatz 2 sagt, Sie haben Anspruch drauf, so eine Ladesäule aufzustellen auf eigene Kosten. Aber Sie müssen, also Sie können es nicht einfach sozusagen jetzt einfach hinstellen, sondern Sie müssen zunächst mal versuchen, diesen Beschluss zu bekommen. Und wenn Sie diesen Beschluss nicht bekommen, dann müssen Sie die Hilfe des Gerichts in Anspruch nehmen. Deswegen habe ich jetzt nie gesagt.
Also,
Ja, also Sie müssen sozusagen dann das Gericht entscheiden lassen, dass die WEG diesen Beschluss aber so hätte fassen müssen. Das ist sozusagen der Gang.
Mhm.
Dann. Also nicht einfach nur, also nicht einfach loslegen, ne, die Flex auspacken und die Bohrmaschine. Das haben wir ja oft, ne, dass die Leute sagen, ich mache das jetzt erstmal, ne, und dann spreche ich mit den anderen, sondern immer erst kommunizieren mit der WEG. Und wenn das nicht klappt, wenn die sagen, das wollen wir nicht, dann das Gericht anrufen und dann sozusagen sich das per Urteil bestätigen lassen. So wäre die Reihenfolge, ne?
Genau, da kann man vielleicht auch ergänzen, also das Ob ist es, was man, wofür man einen Beschluss braucht. Da kann man sagen, den habe ich einen Anspruch drauf bei dieser Barrierereduzierung, E-Ladestation und so weiter. Und wie Sie gerade schon angedeutet haben, das Wie ist im Rahmen ordnungsgemäßer Verwaltung zu erfolgen.
Genau,
und da muss man einfach sagen, also ich kann eben nicht die Flex machen und sagen, ich mache das jetzt mal gerade so, wie ich denke, sondern da hat einfach die Gemeinschaft auch noch mitzusprechen. Das hat man eigentlich hier generell, egal ob das jetzt diese privilegierten Umbaumaßnahmen und Erleichterungsmaßnahmen sind oder andere Maßnahmen, auf die man vielleicht auch einen Anspruch hat, die man mir nicht verweigern kann. Aber man kann immer sagen, Moment mal, jetzt reden wir mal, welche Qualität wir hier auch eingebaut haben wollen und so weiter. Dass man nicht irgendwelche Pappmaché-Sachen sich dahin kleben lässt und sagt, nee, so wollten wir das nicht. Ne? Also insofern ist es eben eine Gemeinschaftssache.
Was ist denn, wenn die Gemeinschaft übergangen wird, weil der Nachbar eine Tür einbaut, die nicht zu den anderen Wohnungstüren passen und die auch zudem ja nicht sachgemäß verputzt wurde in der Umleibung oder sowas? Was kann die Wohneigentümergemeinschaft dann machen?
Ja, außer schimpfen kann sie sicherlich auch einen Rückbau beantragen und sagen, das geht so nicht, wir haben hier keinen Beschluss dafür, vielleicht für das Ob, aber das Wie ist hier übergangen worden. Und dann muss man notfalls sagen, gerichtlich durchsetzen, also hier wird zurückgebaut und fertig.
Genau.
Das heißt, das würde dann die Verwaltung durchsetzen und nicht ein einzelner Bewohner, den das besonders stört? Oder wie ist das Prozedere?
Ja, das müsste ja auch nochmal in die Gemeinschaft gehen.
Mhm. Aber beides.
Und der Verwalter setzt das nachher um, aber es müsste eigentlich erstmal in der Gemeinschaft, in der Eigentümerversammlung behandelt werden, gesagt werden, hier, was machen wir dagegen? Wir bräuchten ja einen Beschluss zum Rückbau oder zur Klage. Und dann müsste der Verwalter da aufgrund dieses Beschlusses vorgehen.
Heute widmen wir uns dem reformierten Wohnungseigentumsgesetz. Ich darf Ihnen an dieser Stelle nochmal meine Gäste vorstellen. Das ist Martin Liebert, Rechtsanwalt in Berlin, Petra Uerz, Bundesgeschäftsführerin vom Verband Wohneigentum und Johann Werner Fliescher, Vizepräsident von Haus und Grund Rheinland-Westfalen. Wir haben uns gerade über die Mehrheitsverhältnisse unterhalten. Inzwischen ist es ja möglich, bauliche Veränderungen mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Aber ganz so einfach ist so ein Beschluss dann doch nicht. Wir waren jetzt gerade am Beispiel der Ladesäule. Herr Liebert, Sie hatten da ein Beispiel, warum es doch alles nicht so aufeinander passt.
Also das Beispiel war jetzt nicht von mir, aber klar, es ist ja nicht nur sozusagen jetzt diese Möglichkeit, dass man so eine Ladesäule einbauen darf, sondern es ist ja auch immer die Frage des Außenrums. Also Herr Fliescher hat ja darauf hingewiesen, wo soll das Auto dann parken während des Ladens? Ne? Da muss natürlich irgendwie eine Parkfläche schon da sein letztendlich, also Sondernutzungsrecht, Sondereigentum vielleicht an der Tiefgarage, Parkplatz in der Tiefgarage. Dann haben Sie Fragen wie Brandschutz in der Tiefgarage durch so eine Anlage oder Sie haben ja vorher das Beispiel mit dem Balkon gebracht, dass also ein Einzelner jetzt einen Balkon anbringen will. Ich habe auch schon solche Anfragen, ne? Also das geht schon los jetzt. Da kommt natürlich noch mehr dazu. Da haben wir dann Auflagen, also das öffentliche Baurecht zum Beispiel, ist das genehmigungspflichtig, ist das genehmigungsfähig, stimmen da die Abstände zu den Nachbarn, auch wieder Brandschutz. Denkmalschutz zum Beispiel auch nicht zu unterschätzen. Wir haben in Berlin immer mehr größere Ensemble, die unter Denkmalschutz gestellt sind. Wenn Sie da kommen und sagen, Sie wollen da eine Dachterrasse drauf bauen, sagt Ihnen vielleicht die Baubehörde, das geht, und die Denkmalschutzbehörde sagt, das geht nicht. Also das WEG-Recht ist sozusagen immer nur ein Bestandteil des Gesamten dann. Ne? Und also diese ganze Frage Immobilie ist halt sehr stark vom Gesetzgeber überdeckt mit Gesetzen, und da muss man immer daran denken, was gibt es denn da sonst noch? Ne? Welche Regeln muss man sonst noch einhalten?
Wann ist denn eine Eigentümerversammlung eigentlich beschlussfähig? Hat sich da was geändert mit der Reform?
Ja, wunderbar ist das jetzt. Also nein. Es gab ja früher mal so dieses, kennt man vielleicht von der Einladung des Verwalters, die sogenannte Eventualversammlung, die dann stattfindet, wenn nicht 50% der Eigentümer da sein sollten. Ja, das ist jetzt gestrichen, ist eigentlich immer beschlussfähig. Ne? Das macht das Leben ein bisschen einfacher, und da ist letztlich der Gesetzgeber auch der Rechtsprechung gefolgt, die das so für zulässig gehalten hat, die sogenannte Eventualversammlung, für den Fall, dass halt eben nicht die 50% der Wohnungseigentümer anwesend sind. Und da hat man natürlich jetzt auch, als Verwalter hat man es ein bisschen einfacher jetzt. Ne? Und das Schöne ist ja auch, man kann jetzt teilweise Digitalversammlungen machen, man kann auch digital einberufen. Also das ist halt das, was ich eben gemeint habe, wo der Gesetzgeber dem folgt, was halt ganz üblich ist, dass man Mails schreibt oder SMS, sage ich mal, ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, dass man da den Empfänger erkennen kann. Aber da ist er schon drauf eingegangen, das ist ja auch gut so.
Aber mein Stimmrecht kann ich nach wie vor jemand anderem übertragen.
Ja, das kann man nach wie vor übertragen. Und ich denke mal, es ist in der Tat, wie eben gesagt wurde, es deutlich erleichtert worden. Das andere war ja immer nur so eine Formalie. Dann hat man sich halt eine Viertelstunde später getroffen mit denen, die dann sowieso schon da waren. Und das ist jetzt durch diese schlichte Einberufungsmöglichkeit verbessert. Was vorhin auch angesprochen wurde, eben diese Videositzungen zu Corona-Zeiten, dass man sagt, wie macht man das eigentlich? Möglich ist aber keine ausschließlich digitale Sitzung, aber eine hybride Sitzung. Das heißt also, wenn ich jetzt eingeladen habe, dann kann ich sagen, also zwei kommen, das kriege ich in einem Raum ja auch unter. Mhm. Oder einer kommt und der Verwalter und der Rest lässt sich zuschalten. Also das ist auch da wirklich eine ganz gute Möglichkeit, selbst wenn dann so drin steht, nein, nur digital geht nicht. Aber auch zu Corona-Zeiten findet man noch einen Raum, wo zwei Menschen miteinander sitzen dürfen und auch sich nicht gefährden, sodass man das durchaus durchziehen kann, wenn man das so möchte.
Das heißt, die Ausrede des Verwalters, wir können leider keine Eigentümerversammlung einberufen, weil wir ja die Corona-Zeit haben, die gilt dann also nicht mehr.
Wird sehr schwierig zumindest. Also wenn er nicht sagt, ich bin besonders gefährdet und ich kann auch mit niemandem da sitzen, der eine Maske trägt, auch nicht in einem, weiß ich was für einen großen Raum, das müsste man dann schon sehr gut begründen.
Mhm. Hat sich an der Einladungsfrist für so eine Eigentümerversammlung etwas geändert mit der Reform?
Die ist verlängert worden jetzt auf 3 Wochen.
Statt 2 vorher, ne?
Statt 2 vorher, genau. Aber ich glaube, es ist nach wie vor eine Sollvorschrift. Also es ist jetzt nicht unbedingt sozusagen, also wenn es schnell gehen muss, weil Sie irgendwelche Arbeiten beauftragen müssen, geht es auch immer kürzer. Ne?
Ah ja.
Das ist genau.
Wir haben jetzt einen Hörer zugeschaltet aus Sylt, Herr Hansen, der sich auch noch mal einiges fragt zu den Mehrheitsbeschlüssen, denen wir uns hier auch noch mal intensiver widmen müssen, also 2/3 Mehrheit oder einfache Mehrheit. Guten Morgen, Herr Hansen.
Ja, guten Morgen, Frau Fieke. Ich wollte Bezug nehmen auf den Trailer, der heute während des Morgens mehrfach gelaufen ist, mit dieser im Prinzip ja richtigen Aussage, dass bauliche Veränderungen mit einfacher Mehrheit beschlossen werden können. Nur fehlte der Hinweis, und der ist bisher auch von Ihren zugeschalteten Fachleuten nicht genannt worden, wenn nämlich so eine bauliche Änderung mit einfacher Mehrheit beschlossen wird, dann sind die Kosten nur von denjenigen zu tragen, die diese einfache Mehrheit herbeigeführt haben. Und das empfinde ich als einen ganz großen Wermutstropfen an dieser Reform. Ich darf zum Unterschied sagen, es gibt ja 3 Kategorien mittlerweile. Einmal die privilegierten Vorhaben, das sind die 4, die schon teilweise angesprochen worden sind. Behindertenzugang, Ladestation, Einbruchsschutz und Telekommunikationsregelung. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass alle die Kosten zu tragen haben, wenn es sich um eine Maßnahme handelt, die sich in einer angemessenen Zeit amortisiert. Das ist die berühmte Heizungsanlage. Und ansonsten gilt dieses Prinzip, alle tragen die Kosten nur, wenn eine zweifach qualifizierte Mehrheit erreicht wird, nämlich 2/3 der abgegebenen Stimmen, die gleichzeitig die Hälfte der Eigentümer sein müssen. Und alles, was da drunter liegt, muss nach den Eigenschaften 20 von denen bezahlt werden, die diese einfache Mehrheit herbeigeführt haben.
Ich teile Ihre Befürchtungen, habe aber im Vorgespräch schon erfahren, dass es ganz so einfach doch nicht ist. Herr Liebert, können wir Herrn Hansen noch ein paar Details an die Hand geben?
Naja, der Herr Hansen hat im Prinzip recht. Ich habe ja vorhin auch darauf hingewiesen, dass es sozusagen diese qualifizierte Mehrheit schon noch gibt, aber eben verschoben dann sozusagen auf die Kostenseite. Ne? Also der 20 sagt jetzt zunächst mal, Sie können alles mit einfacher Mehrheit machen. Man müsste dann eben anfechten, wenn man sagt, man ist unbillig benachteiligt oder das verändert sozusagen das Erscheinungsbild zu stark der WIG. Aber erstmal gilt sozusagen der Beschluss. Und dann hat der Gesetzgeber halt in dem 21 WEG dann so ein bisschen das Ganze wieder eingefangen und hat gesagt, na gut, also wenn ihr mit einfacher Mehrheit das beschließen könnt, dann müsst ihr aber sozusagen auf der Kostenseite diesen Wermutstropfen mitnehmen, dass ihr gegebenenfalls dann eben auch die Kosten nicht auf alle umlegen könnt, sondern nur auf die, die es beschlossen haben.
Ja. Dann lassen Sie mich einmal kurz nachfragen. Wenn ich jetzt, also wenn definitiv das Dach saniert werden muss, das finden eigentlich auch alle, das fanden alle noch im letzten Jahr und diesmal ist jemand, der sagt, das finde ich und sagt sich, naja, ich beschließe es einfach nicht mit, da muss ich auch diese Sanierung des Daches nicht mittragen. Geht das so durch?
Nee, das ist ja Instandsetzung.
Mhm. Aha.
Ne? Also es ist ja, also wir müssen immer unterscheiden zwischen der baulichen Änderung, wo wir was Neues, sage ich mal, anbauen, also die Ladestation für das E-Auto oder den Aufzug, und eine Instandsetzung, der undichte Keller, die Fassade, die undicht ist, das kaputte Dach. Dann, wenn wir über Instandsetzung reden, dann trägt ja auch die Gemeinschaft mit dem jeweiligen Anteil, also mit dem Miteigentumsanteil, jeder trägt halt die Kosten. Wenn es aber eine bauliche Änderung ist, dann kann es halt durchaus anders sein, je nachdem, welche Maßnahme das ist und welche Mehrheiten wir haben. Und ja, gerade jetzt...
Entschuldige bitte, wenn ich nochmal einschreite.
Ja,
der Begriff ist eindeutig die bauliche Veränderung. Und der Gesetzgeber, insbesondere nachdem er von dem Fachausschuss dazu gebracht worden ist, hat sich da sehr große Mühe gegeben, das sehr stringent zu regeln. Und es ist einfach so, wenn es sich um bauliche Veränderung handelt, also nicht um Instandsetzung und so weiter, dann gilt die Grundformel nach meinem Empfinden, wenn eine einfache Mehrheit das beschlossen hat, was zulässig ist, dann heißt es eindeutig in dem neuen 21.3, die Kosten anderer als die genannten Maßnahmen, die ich hier aufgeführt habe, haben die Wohnungseigentümer, die sie beschlossen haben, nach dem Verhältnis ihrer Anteile zu tragen. Und da braucht man gar keine Klimmzüge mehr machen. Aber mir ging es ja nur darum, dass hier Wermutstropfen mit hervorgehoben wird, was leider in dem Trailer nicht der Fall war. Ja. Und wenn Sie gestatten, darf ich noch einen anderen Punkt ansprechen, Frau Fege. Es geht um diese Videokonferenz. Die wurde eben von der Dame geschildert, das sei eine gute Maßnahme in Corona-Zeiten. Im Prinzip stimmt das auch. Aber der Gesetzgeber hat da die Hürde aufgebaut. Es darf eine Videokonferenz in Ergänzung der Präsenzveranstaltung nur stattfinden, wenn das die Wohnungseigentümer vorher beschlossen haben. Und das konnte ja noch keine Eigentümergemeinschaft beschließen vor der Novelle, weil Corona ja noch gar nicht in Schwange war. Also insofern kann jetzt nicht gesagt werden, wenn wegen Corona jetzt eine Versammlung stattfinden soll oder muss oder kann, dann können wir das als Video zusätzlich machen. Dafür bedarf es eines Beschlusses in einer Präsenzversammlung.
Den kann man aber auch meines Erachtens im Umlaufbeschlussverfahren treffen, wenn alle der Meinung wären. Na, es muss ja dann im Umlaufbeschlussverfahren müsste man dann auch beschließen können, dass man jetzt Videokonferenzen abhält in der als Eigentümerversammlung, und Voraussetzung halt für den sogenannten Umlaufbeschluss ist, dass alle dafür sind. Ne? Also das ist natürlich dann schon eine große Hürde. Ich wollte noch mal zum Schluss, damit man, das ist wirklich der Pferdefuß, oder nicht der Pferdefuß, aber der große Punkt hier in der Reform, nämlich diese baulichen Änderungen. Und da ist auch so der Pferdefuß tatsächlich begraben, nämlich in diesem 21 Absatz 1 heißt es, nur die Zahlen haben auch die Nutzungen. Hm. Also das heißt, wenn diejenigen, die halt die Ladestation bauen, die dürfen die auch nur nutzen, vorausgesetzt alles zulässig, und dann geht es aber auch um die laufenden Kosten. Und das ist halt für die Verwalter zukünftig, wird das ein riesen Hallas werden, sage ich mal, das genau zu trennen. Wer hat denn damals vor 20 Jahren eigentlich beschlossen, dass das hier eingebaut wird? Und dann muss der ja die laufenden Kosten dann auch tragen. Das ist dann aber vielleicht auch ein neuer Eigentümer, der vielleicht gar nicht weiß, was da mal beschlossen worden ist. Oder es geht um, sage ich mal, das berühmte Dachfenster, das dann irgendwann mal undicht wird nach 20 Jahren. Und da entstehen ja keine laufenden Kosten. Aber dann sagt man ja, du musst das ersetzen. Das ist doch damals von deinem Voreigentümer da eingebaut worden. Mhm. Und so hat dann so nachher jeder so eine ganz individuelle Abrechnung, weil da irgendwas, das steht ja so länger, so ein Mehrfamilienhaus, wo dann halt jeder mal was gebaut hat, in Anführungszeichen, und wo es halt dann nachher die Probleme gibt, das zuzuordnen. Oder halt, ich habe auch einen Anspruch darauf, als Wohnungseigentümer gegen einen angemessenen Ausgleich in diese Nutzung einzutreten. Also sprich, ich habe jetzt vielleicht nicht bei dem Aufzug mitbezahlt, aber dann habe ich das Recht, auch noch nach 10 Jahren gegen einen angemessenen Ausgleich zu sagen, ja, ich möchte jetzt diesen Aufzug mitbenutzen, weil ich bin jetzt so alt geworden, dass ich den brauche. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, Momentchen, der ist ja schon 10 Jahre alt, wie viel muss ich denn da noch zahlen? Das, was damals gezahlt worden ist, oder nur noch der Zeitwert? Mhm. Also es sind noch viele Dinge drin, also im Groben und Ganzen hat er das schön gemacht, der Gesetzgeber, aber ich sag mal, da sind schon viele Fragen noch drin, die wir klären müssen, vielleicht auch mit der Rechtsprechung oder.
Aber gerade wo Sie das ansprachen mit dem Fahrstuhl, das bietet natürlich auch die Chance, dass tatsächlich die den eigentlich nicht brauchen, also im Erdgeschoss oder vielleicht im ersten Stock sagen können, ja, baut ihr ruhig einen Fahrstuhl, aber wir beteiligen uns nicht daran. Ne? Also das hat dann eine gewisse Gerechtigkeit. Ne?
Natürlich, klar, das hat, ja.
Also es ist natürlich insgesamt schwierig. Ich wollte nur ganz kurz noch ergänzen, bei dem ganzen Dingen, die sehr kompliziert werden, ist richtig, der Beschluss soll ja auch namentlich protokolliert werden, also gerade wegen der Kostentragung, Nutzungsrecht und der Folgekosten. Aber es ist ganz klar, was eben angesprochen wurde, es ist viel komplizierter als vorher, auch darüber, weil man eben individuelle Rechte damit durch diese Kostentragungsgeschichten hervorbringt und generiert. Das ist einfach so.
Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass wir das durchaus auch schon hatten, dieses Problem immer mit diesem Eintreten. Also ich habe immer wieder so versucht, so Regelungen zu organisieren, dass man eben einen Aufzug einbaut oder anbaut und dann immer die Diskussion, ja, wer beteiligt sich, wer hat das Geld, wer ist sozusagen jetzt altersmäßig auch hat das Interesse, den jetzt mitzufinanzieren. Und dann hat man immer so komische GbR-Konstruktionen gemacht oder Untergemeinschaften versucht zu organisieren. Und das hat der Gesetzgeber eigentlich jetzt da aufgenommen. Also es stimmt, es wird nicht, also es gibt natürlich dann neue Felder und immer Diskussionen. Ist natürlich wunderbar für meinen Berufsstand. Ne? Also, aber da sind schon Dinge, die ja auch vorher schon da waren, also auch schon in der Diskussion waren. Wenn ich diesen Aufzug anbaue, wieso sollte dann jemand im Erdgeschoss oder im ersten Stock genauso viel zahlen wie der im fünften Stock? Mhm. Das ist schon klar.
Also. Nach diesem neuen WEG bekommt ja auch der Verwalter mehr Kompetenzen. Er kann kleinere Aufträge vergeben ohne die Zustimmung der Eigentümerversammlung. Meine Frage ist, wie klein sind diese Aufträge eigentlich? Und leistet das nicht eigentlich auch einer gewissen Vetternwirtschaft Vorschub? Was sagen Sie, Frau Uerz?
Also über die Größe der Aufträge kann man natürlich streiten. Bei einer kleineren Anlage muss man sagen, ist das natürlich ein bisschen kleiner dimensioniert. Bei einer großen Anlage, wo mehrere Aufzüge drin sind oder sonst irgendwas, da geht der Verwalter natürlich auch anders vor mit dem Umfang dessen, was er da machen kann. Vetternwirtschaft ist die Frage, ob das... wie man dem vorbauen kann. Es gibt ja immerhin noch den Verwaltungsbeirat, der dem Verwalter dann auch noch mal einmal behilflich ist wie bisher, nämlich auch Angebote und so weiter mit sich anschaut und mit ihm diskutiert. Und auch in dem Fall überwacht er den Verwalter, wobei auch das Überwachen noch nicht definiert ist, weil das eine neue Funktion ist. Es ist sicherlich nicht so, dass der Verwalter auch haftungsrechtlich so eine sehr präzise Überwachungsfunktion schon hat. Ich denke mal, das wird sich im Laufe der Rechtsprechung auch erst entwickeln können, was damit eigentlich im Einzelnen gemeint ist. Aber der Verwalter kann nicht einfach nur so vorgehen, wie er gerade meint. Er hat natürlich eine größere Freiheit dadurch, dass er pauschal schon mal bestimmte Dinge macht.
Das hätte ich gerne ein bisschen konkreter. Also bisher war es doch so, bei Sanierungsmaßnahmen müssen 3 Angebote eingeholt werden. Ist das nach wie vor so?
Ja, also das steht klar.
Ich moderiere das jetzt doch mal eben, weil wir uns ja nicht sehen können. Herr Fischer, bitte erst Sie und dann Frau Uerz.
Nee, ja, natürlich muss man bei solchen größeren Maßnahmen 3 Angebote einholen als Verwalter. Ich sag mal, der Gesetzgeber mit diesen kleineren Maßnahmen, die er da jetzt aufgenommen hat, die der Verwalter ohne Versammlung beauftragen kann, hat er letztlich das ins Gesetz reingenommen, was halt vorher immer in den Verwalterverträgen drin stand, weil der Verwalter natürlich sagt, ja, so eine Versammlung ist ja jetzt ein Riesenaufwand. Wenn ich jetzt für 100 Euro oder 1000 Euro mein Fenster reparieren lasse oder sonst irgendwas mache, das Problem für den Verwalter wird dann sein zu sagen, ist das jetzt noch irgendwie so eine kleine Maßnahme oder nicht? Da ist er halt immer mit
Zweifelsfragen. Das kann er selber entscheiden, der Verwalter, was klein ist und was nicht. Das ist nicht genauer definiert?
Nein, das ist im Gesetz nicht genauer definiert. Aber es kommt halt nach der Gesetzesbegründung auf die Größe der Gemeinschaft an. Wenn Sie halt Münchner Olympiadorf haben, die größte WEG Deutschlands mit ein paar tausend Eigentümern, dann haben Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr, sage ich mal, Freibetrag. Ich nenne das jetzt mal so, als wenn Sie jetzt eine Zweier-WEG verwalten. Und da wird wahrscheinlich 100 Euro schon ein bisschen viel sein. Ja, das ist halt ein Risiko für beide Seiten, für die Gemeinschaft halt letztlich, weil dann vielleicht irgendwie Geld ausgegeben wird, ohne dass das wirklich eine kleinere Maßnahme war, aber auch ein Risiko für den Verwalter, der vielleicht da den Bogen überspannt und eine zu große Maßnahme beauftragt. Und dann ist er natürlich dann auch Vertreter ohne Vertretungsmacht und hat dann dementsprechend die Kosten selber zu tragen, ne? Wenn dann irgendein Gericht sagt, nee, die Maßnahme war jetzt zu groß. Deswegen werden wahrscheinlich Verwalter sich da auch sehr zurückhalten, Dinge mal eben so zu machen, weil sie jetzt sagen, naja, dann machen wir jetzt mal wieder Vetternwirtschaft geben hier was aus, weil das Risiko für den Verwalter entsprechend groß ist.
Frau Uerz?
Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Es ist ja aber auch so, dass der Verwalter nach außen unbeschränkbar handelt. Das heißt, seine Verträge sind dann erstmal wirksam. Und die Gemeinschaft kann nur im Inneren Regress nehmen. Wenn sie dann sagt, hier, das war eine Verpflichtung, die du eingegangen bist, so wollen wir das nicht haben. Wenn dann eben daraus ein Schaden erwachsen ist. Ne? Das musste man dann natürlich auch noch belegen, dass man sagt, dadurch, dass der Verwalter jetzt seine Kompetenz ein bisschen sehr ausgeweitet hat, wenn man sagt, das gehört jetzt nicht mehr zu untergeordneten Bedeutungen und ist doch eine erhebliche Verpflichtung, das müsste man zum einen klären und zum anderen dann die Schadensfrage und dann könnte die Gemeinschaft Regress nehmen. Also insofern hat man hier ein schönes Feld von Hickhaus, ne? Jawohl, wunderbar. Ja. Aber wie eben schon gesagt wurde, ein Verwalter.
Für die Anwälte.
Genau. Aber ein Verwalter, der auch seines Lebens froh sein will, der würde dann schon sagen, ich stecke mal mein Claim ab und sage, das und das ist so drin. Und dann muss man halt mal auch wirklich testen in den Eigentümerversammlungen, wie auch so die Lage ist. Man ist ja in einem Miteinander, auch wenn es ein erzwungenes Miteinander ist irgendwo. Aber man will ja normalerweise konstruktiv umgehen.
Hm. Jetzt mal ein handfestes Beispiel. Die Kellertür klemmt, schließt nicht mehr richtig, wo dann wirklich relativ schnell gehandelt werden muss. Eine Eigentümerversammlung ist erst wieder in einem Jahr anberaumt. Jetzt handelt also der Verwalter. Muss er den Beirat noch irgendwie informieren oder kann der einfach sagen, so, hier ist die neue Tür und mein Cousin kann das auch schnell einbauen. Geht das?
Aus meiner Sicht geht das schon. Ja. Abwendung eines Nachteils, bevor da einer durch die kaputte Kellertür eindringt und das Haus leer räumt, sollte man das schon machen können als Verwalter. Aber auch da wird man sicherlich das ein oder andere noch diskutieren können.
Sollte denn da müsste der Beirat da eben informiert werden oder kann er da wirklich völlig eigenständig handeln, der Verwalter, Herr Liebert?
Also bei so Eilsachen durfte er vorher schon und das darf er natürlich auch weiterhin. Also wenn am 23.12. das Dach wegfliegt, ne, so kurz vor Weihnachten, dann muss er natürlich sofort einen Dachdecker beauftragen. Das darf er auch, das darf er weiterhin. Muss er den Verwaltungsbeirat hinzuziehen. Also ich meine nicht, also was ist ja schon darauf hingewiesen worden, wir haben jetzt da so eine Überwachung plötzlich mit drin, die gab es in der Form vorher nicht.
Durch den Beirat?
Genau, ja, da ist so ein bisschen die Kompetenz des Beirates, hat man versucht zu erweitern. Weiß noch keiner so richtig, was das bedeuten soll oder wie weit das vor allem gehen soll.
Es können aber mehr als drei inzwischen sein, ne? Das ist das.
Genau. Oder weniger. Wir haben ja typischerweise das Problem mit weniger. Also ich habe eine sehr zerstrittene WG, das sind drei lebende Eigentümer. Und da war genau das Problem sozusagen, es gab keinen Verwaltungsbeirat. Die Verwaltung hatte das Weite gesucht und dann gab es niemanden mehr, der einladen konnte zur Versammlung. Wir mussten dann tatsächlich eine einstweilige Verfügung erstmal machen, damit überhaupt sozusagen jemand die Macht bekommt, eine Versammlung einzuberufen. Also das ist alles sehr viel flexibler geworden. Sie können mehr nehmen, Sie können weniger nehmen. Sie können auch sagen, wir haben eine große Sanierung vor uns. Wir haben ein paar Fachleute im Haus, dann stocken wir doch den Verwaltungsbeirat auf 5 oder 7 Leute auf, ne, für die nächsten 2 Jahre, bis diese Sanierung durch ist. Also das ist in meinen Augen sehr, sehr positiv. Das war viel zu starr vorher.
Nun war aber immer die Rede davon, dass der Verwalter zu viel Macht bekommt. Hat er die nun bekommen, Frau Uerz?
Also der Verwalter hat schon mehr Macht bekommen dadurch, dass er eben mit diesen unbestimmten Begriffen sagt, untergeordnete Bedeutung, nicht erhebliche Verpflichtung und so weiter, dass er da handeln kann. Ansonsten, es war ja so, dass vorher in diesem Paragraph 27 eine ganze Reihe von Aufgaben aufgezählt wurde. Diese Aufzählung ist zugunsten dieser pauschalen Regelung gestrichen worden. Man muss es einfach wirklich sehen. Also faktisch ist es ja sicherlich in vielen dieser Eigentumsgemeinschaften so, dass der Verwalter ohnehin viel gemacht hat und sich die meisten da auch reingeschickt haben, weil man sich ungern mit solchen Dingen auseinandersetzt, außer wenn es zu teuer wird. Das ist ja immer die Frage. Und bei wirklich teuren Sachen, die nicht mehr untergeordneter Bedeutung sind, kann er eben auch nicht handeln.
Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen, Herr Fliescher?
Ja, also genau. Das ist, kann man nicht viel hinzufügen. Das ist korrekt.
Da ja jetzt der Verwalter mehr Kompetenzen hat, ist es sinnvoll, wenn man dem nicht ganz über den Weg traut, vielleicht seinen Verwaltervertrag nochmal etwas nachzujustieren? Man kann ja die Mehrkompetenzen auch wieder einschränken in dem Vertrag. Geht das?
Das könnte man natürlich machen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft kann durch Beschluss einschränken oder erweitern. Das ist ausdrücklich gesagt worden. Und je nachdem, wie man seine Gemeinschaft oder sein Haus hier geführt wissen will und wie man auch sagt, der Verwalter ist so und so oder halt wirklich wie die Stimmung ist, muss man sagen, wir können das, wollen mehr erweitern oder er soll noch mehr können, weil wir uns da wenig mit auseinandersetzen wollen. Oder dass man sagt, er macht immer so teure Verträge, ne, dann machen wir das mal hier im Beschluss, dass er eine bestimmte Obergrenze nicht überschreiten darf.
Unser Thema, die Reform des Wohneigentumsgesetzes. Und wir haben auch gleich einen Hörer zugeschaltet, Herr Rabe. Guten Tag, Herr Rabe.
Hallo, guten Tag.
Sie sind aus Offenau bei Heilbronn zugeschaltet, sehe
so
ich gerade.
So ist es.
Sehr schön. Was ist Ihre Frage?
Wir sind eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit 16 Parteien. Und wir haben den Verwalter bisher immer aus unserer eigenen Reihe gehabt.
Da sind wir also Selbstverwaltung?
Alle. Selbstverwaltung, ja, wir sind uns da alle einig. Ist das nach wie vor zulässig?
Das stelle ich mal gleich Richtung Berlin, diese Frage. Herr Liebert, ist das noch zulässig?
Da haben Sie mir jetzt kalt erwischt. Ne?
Die Reform ist auch erst kurz umgesetzt. Sie müssen nicht alles wissen. Das
also
tut
ich,
mir leid.
Ich meine ja. Also es gibt tatsächlich jetzt sozusagen diesen, in Zukunft wird es diesen zertifizierten Verwalter geben. Also beziehungsweise die Vorschrift gibt schon an 26a, aber das ist vom Gesetzgeber noch nicht ausgestaltet werden, wie das funktionieren soll. Also soll heißen, man versucht die Qualität der Verwaltung zu steigern. Und in dem Zusammenhang gibt es auch die Möglichkeit, dass man jetzt sozusagen einen Anspruch drauf hat ab einer gewissen Größe. Und da verlässt mir jetzt mein Erinnerungsvermögen. Ich glaube, ab 9 Einheiten aufwärts haben sie einen Anspruch drauf, dass ein zertifizierter Verwalter von außen sozusagen berufen wird. Wenn sich aber alle einig sind, sehe ich überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist auch so geregelt, dass man das sozusagen entsprechend beantragen müsste. Ja, also wenn sie sich einig sind, dann können sie sich immer noch selber verwalten.
Herr Fliescher, Sie stemmen dem zu, habe ich das richtig gehört aus der Leitung?
Genau. Das war ab neun Einheiten.
Genau.
Also deswegen, kleinere Gemeinschaften haben dann keinen Anspruch, sich auf einen zertifizierten Verwalter zu verständigen mit Mehrheitsbeschluss, während größere Gemeinschaften das halt können und selbst. Aber wenn alle zufrieden sind mit der Selbstverwaltung, warum sollte dieser Fall eintreten? Ne? Also das, vielleicht müssen wir noch mal erklären, was zertifizierter Verwalter ist.
Ja.
Das wissen wir noch nicht.
Genau.
Ich kann gleich die Folgesendung im halben Jahr wieder ankündigen, wenn wir das herausgefunden haben.
Genau, also was das, also man weiß, dass es einen geben wird, der auch bei der IHK eine Prüfung machen wird, wozu auch Prüfungsgegenstände wie Technik und Recht und halt auch Abrechnung dazugehören werden. Was genau die Prüfungsinhalte sein werden und wer vielleicht schon von vornherein so qualifiziert ist, dass er da nicht nochmal eine Prüfung machen muss, das legt halt noch das Ministerium durch Rechtsverordnung fest. Also, dass wir im Moment nur wissen, dass es den zertifizierten Verwalter irgendwann mal geben wird. Und deswegen, weil das noch so ist, hat der Gesetzgeber auch gute Übergangsfristen eingebaut. Sprich, man kann sich also erst in 26 Monaten ab dem Dezember 2020, fragen Sie mich jetzt nicht genau, welcher Monat das ist, darauf berufen, einen solchen Verwalter haben zu müssen. Und alle Verwalter, die jetzt noch kein Zertifikat besitzen, gelten auch als zertifizierte Verwalter, damit halt da noch genug Zeit ist, sich fortzubilden.
Das heißt aber, Herr Rabe muss sich darum gar keine Gedanken machen, weil er in der glücklichen Situation ist, in einer friedlichen und wohlgesinnten Wohneigentümergemeinschaft zu leben.
Das so, kann ich bestätigen, soll. Ja.
Ganz genau, ganz genau. Das ist das Beste, was passieren kann. Ja, ich hätte noch gerne was gesagt zu dem Verwalter und dieser Angst, dass der jetzt zu viel Macht bekommt.
Herr Liebert, das sollen Sie sagen. Ja, das dürfen Sie.
Ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass er sozusagen durch das Gesetz, man hat es eher klargestellt nach außen, also einen Schutz sozusagen der Geschäftspartner in meinen Augen verstärkt, indem er gesagt hat, nach außen ist er immer bevollmächtigt, Geschäfte abzuschließen. Nach innen, glaube ich, hat sich gar nicht so viel verändert. Und Sie haben immer das Problem, dass da jemand ist, der mit fremdem Geld hantiert, nämlich mit dem Geld der Eigentümer. Das kann ja manchmal sehr viel Geld sein. Und da ist immer so ein bisschen die Gefahr da, wie bei Kindern mit dem Honigtopf, ne? Dass da jemand mal schwach wird. Also das muss immer kontrolliert werden letztendlich über die Eigentümer. Also entweder über den Beirat oder dass man in der Versammlung aktiv wird. Also diese Vorstellung, ich habe da jemanden, der kümmert sich um alles und alles andere interessiert mich nicht, das greift meistens zu kurz.
Ja, da könnte man vielleicht auch noch ergänzen, man kann ja eben die Verwaltung selbst übernehmen in kleinen Einheiten auch künftig oder wenn eben keiner von der Gemeinschaft da ist, der sagt, ich will aber unbedingt einen zertifizierten Verwalter, also wo kein Kläger, kein Richter, das kann man so machen. Es gibt ja dann schon mal die Frage, soll man die Verwaltung wirklich selbst übernehmen oder soll man nicht sagen, wir holen uns einen professionellen Verwalter und der Verwaltungsbeirat, der soll aber auch irgendwo semi-professionell zumindest sein, damit der auch wirklich gut überprüfen kann. Nämlich das nützt auch nichts, wenn jemand Belege nicht gut lesen kann oder drei Angebote, sich einfach schwer tut damit und eigentlich nicht so richtig damit umgehen kann und nur Verwaltungsbeirat deswegen ist, weil alle anderen weggeguckt haben, als es darum ging, wer will denn hier jetzt Verwaltungsbeirat werden. Das muss man ja auch sehen. Das ist ja nicht unbedingt ein Job, den alle gleich wollen. Manche wollen den, sagen, das ist genau das, was ich immer schon machen wollte. Aber ich finde einen guten Verwalter und dann wirklich einen motivierten, guten Verwaltungsbeirat, das könnte ein gutes Team sein in Unterstützung und auch eben in Kontrolle.
Während der Sendung haben Hörer und Hörerinnen angerufen. Unser Team hat die Fragen gesammelt. Mein Kollege Thomas Meinert hat versucht, ein bisschen Ordnung in diesen Wust von E-Mails und Telefonaten zu bringen. Herr Meinert, was waren denn die häufigsten Fragen?
Ja, zu Beschlüssen in Bausachen. Das waren die häufigsten Fragen. Da haben wir auch schon einiges beantwortet. Deshalb machen wir nochmal vielleicht erstmal weiter beim Verwaltungsbeirat. Ein guter Beirat, wenn er funktioniert, ist gut, kann viel bewirken. Welches sind denn die wichtigsten Änderungen für die Verwaltungsbeiräte?
Ich glaube, das haben wir schon fast angesprochen. Ne? Sie können verschieden groß sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, ja. Also es reicht ein einziges Mitglied, es können aber auch 7 oder 10 werden, theoretisch.
Hat sich an der Haftung was geändert für die Beiräte?
Ja, die haften, wenn sie unentgeltlich tätig sind, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ja. Also das ist, wenn sie ja Geld kriegen, dann müssen sie halt auch ein bisschen mehr haften, aber es ist jetzt klar, dass Verwaltungsbeiräte, wenn sie, was der Regelfall ja ist, kein Geld für ihre Tätigkeit bekommen, nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe als Beirat, das Dach ist sehr lose obendrauf auf dem Dach und am 23.12. ist Sturm angesagt und ich sorge dann nicht dafür, dass da Sicherungsmaßnahmen passieren, dann hätte ich möglicherweise eine Haftung.
Dürfen die Beiräte denn auch den Verwalter beauftragen, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, also unabhängig von der Versammlung?
Entscheidend tut letztendlich immer die Versammlung, nicht der Beirat. Ne? Der Beirat hat keine Vertretungsbefugnis für die WEG.
Jetzt war ja kurz die Frage der Haftung des Beirates. Wie ist es denn mit der Haftung des Verwalters, wenn der einfach Aufträge wie, keine Ahnung, die Dachrinne ist lose, droht irgendwem, der vorbeigeht, auf den Kopf zu fallen. Die Eigentümer haben den Verwalter darauf aufmerksam gemacht, der unternimmt aber nichts. Wer haftet denn dann, wenn tatsächlich die Dachrinne runterfällt und jemand zu Schaden kommt?
So haften tun eigentlich beide, nämlich die Gemeinschaft für sich als Anspruchspartner und Anspruchsgegner des Geschädigten und der Verwalter auch. Also der Geschädigte kann sich an den einen oder an die anderen wenden. Und dann muss man natürlich sagen, es ist absolut notwendig, dass eine entsprechende Haftpflichtversicherung und Vermögensschadenversicherung vorliegt.
Das befriedigt mich jetzt tatsächlich nicht so ganz. Also wenn der Verwalter mehrfach aufgefordert wurde und er kommt seiner Aufgabe einfach nicht nach, liegt da nicht die Verantwortung und damit auch die Haftung beim Verwalter?
Was sagen wir? Im Innenverhältnis auf jeden Fall. Mhm.
Thomas Meinert, die nächste Frage bitte.
Ja, der Verwalter fordert neben seiner Vergütung auch Kosten für seine Berufsorganisation und andere Nebenkosten. Darf er das oder sind alle Kosten des Verwalters in der pauschalen Vereinbarung abgegolten? Frage von Herrn oder Frau Klein.
Das ist ja eine Frage des konkreten Verwaltervertrages, was er da so reingeschrieben hat. Wenn er sagt, ich kriege monatlich pro Wohnung, was üblich ist, x Euro, dann sind damit natürlich die Kosten, die er da sonst noch hat, mit abgegolten. Wenn er irgendwo im Kleingedruckten drinstehen hat, ich darf aber noch weitere Kosten, wie zum Beispiel die gerade genannten, abrechnen, dann kann er das natürlich auch machen. Aber das kann man letztlich nur über diesen Verwaltervertrag klären, der irgendwo ja abgeschlossen sein muss, weil sonst müsste er ja kostenlos arbeiten.
Wenn ein Miteigentümer kein Geld hat, um eine größere Baumaßnahme mitzufinanzieren, zum Beispiel eine Wärmedämmung, was kann dann passieren? Ein Hörer sagt, es gibt wohl auch jetzt die Möglichkeit, Miteigentümer zu kündigen, also sozusagen aus der Wohneigentümergemeinschaft auszuschließen oder rauszukriegen.
Ich höre Schweigen in allen Leitungen, Herr Liebert.
Also kündigen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also wir nennen das Entziehen des Wohnungseigentums. Das gab es auch schon früher. Also da hat sich ein bisschen was geändert, aber nicht allzu viel. Sie können einem Mitglied der Gemeinschaft, der nicht zahlt oder der regelmäßig sein Wohngeld nicht zahlt, tatsächlich versuchen, die Wohnung zu entziehen. Das ist allerdings immer so das letzte Mittel letztendlich. Ne? Also weil es ist ja auch besonders geschütztes Eigentum und die Wohnung nochmal über Artikel 14 Grundgesetz. Also es ist nicht so, wenn einer jetzt mal 2 Monate nicht zahlen kann, dass man ihm gleich die Wohnung wegnehmen könnte. Ne? Aber das gab es auch vorher schon. Da gibt es ein paar kleinere Änderungen, aber nicht gravierend in meinen Augen.
Das Gemeinschaftseigentum und die Bauveränderung, viele Streitpunkte. Ist die Einrichtung eines neuen Briefkastens ein neuer Zaun? Sind das schon bauliche Veränderungen? Ab welcher Maßnahme fängt das überhaupt an, von einer baulichen Veränderung die Rede ist?
Ich habe über zwei Instanzen über einen Jägerzaun gestritten.
Das klingt sehr deutsch.
Das Landgericht Berlin hatte natürlich Unrecht, war der Meinung, das sei keine bauliche Veränderung, sondern eine modernisierende Instandsetzung, also zu der alten Rechtsfrage.
Kann ein Jägerzaun je modern sein?
Das kommt schon drauf an. Im Prinzip ja. Also es kann sogar eine Veränderung sein, wenn Sie einen Baum umhauen, auch solche Entscheidungen gibt es. Und auch ein Briefkasten, wenn der im Eingangsbereich ist und tatsächlich ganz anders aussieht, ich bin mir sicher, über das ist auch schon gestritten worden. Es wird über alles gestritten. Also ja, es könnte eine bauliche Veränderung grundsätzlich sein. Wenn da vorher keiner war, also jetzt keine sozusagen reine Instandsetzung oder modernisierende Instandsetzung stattfindet, dann ist das schon denkbar.
Thomas Meinert, die nächste Frage.
Ja, wie sieht es aus, bauliche Veränderungen? Es gibt den Fall in einer E-Mail, 5 Wohneinheiten, unten eine Terrasse, oben keine Balkone. Die oberen Mieter oder Eigentümer wollen Balkone haben, der Terrassenbesitzer unten natürlich nicht, konnte bisher dagegen stimmen, dann war keine Einstimmigkeit mehr da. Hat sich das jetzt geändert? Können die anderen 4 jetzt den überstimmen?
Ja. Ja, genau.
Kurz und knackig.
Ja,
ist es nicht die Frage, wie groß dieser Balkon wird? Also wenn er jetzt die Terrasse extrem beschattet, ist der Fall dann wieder ein anderer?
Es könnte eine grundlegende Umgestaltung der WEG sein. Aber also ich sage mal so, das, was wir aus der, wenn es eine grundlegende Umgestaltung wäre, dann könnte derjenige, der mit der Terrasse da sich beeinträchtigt fühlt, auch sagen, so, jetzt klage ich dagegen. Oder halt, wenn es ihn zu sehr verschattet. Aber so grundlegende Umgestaltungen, das hat es eben schon mal so versucht anzudeuten, das sind wirklich
Dinge, wo man dann, sage ich es mal ganz grob, das Haus nachher nicht mehr erkennt. Ja, das werden wir irgendwann mal lernen in der Rechtsprechung, was das sein kann und nicht sein kann. Aber was man aus der Gesetzesbegründung ersehen kann, dass das müssen dann wirklich schon weitreichende Maßnahmen sein. Kann man natürlich bei zwei Balkonen durchaus mal darüber diskutieren, genauso über diese Nachteile. Aber erstmal kann natürlich das ganz einfach mit Mehrheit beschlossen werden. Und dann wäre es dann Aufgabe des Terrasseneigentümers zu sagen, nee, es ist entweder eine grundlegende Umgestaltung oder es beeinträchtigt mich zu sehr in meinen Rechten. Und dann wird es wahrscheinlich zu dem ganzen Thema eine Einzelfallentscheidung geben. Ne, das hängt von der Größe des Balkons ab, von der Beschattung, von der Üblichkeit von Balkonen, von anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel stehen da Stempel drauf auf seiner Terrasse, dass er die dann nicht mehr nutzen kann, um die Balkone abzustützen oben und viele Fragen. Mhm. Aber erstmal Grundsatz, ja, das kann mit Mehrheit beschlossen werden.
Bauliche okay. Ja, Entschuldigung, bitte.
Entschuldigung, ja genau, ich wollte noch da einhaken an der Stelle. Also das Entscheidende ist jetzt, das kann beschlossen werden und der Einzelne, der sich da benachteiligt fühlt, der muss dann dagegen vorgehen. Der muss innerhalb eines Monats dann die Anfechtungsklage gegen diesen Beschluss bei Gericht einbringen, sonst wäre es zu spät.
Bauliche Veränderungen, die das Gemeinschaftseigentum betreffen oder daran eingreifen, fragt ein Hörer aus Bad Hersfeld, ist das die Umgestaltung der Fassade, Aus- oder Umbau eines Dachstuhls, fallen die darunter? Also eine bauliche Veränderung der Gesamtanlage?
Also eine bauliche Veränderung ist jetzt in dem 20er ausdrücklich sozusagen legal definiert, sozusagen, was das ist. Also alles, was keine Instandhaltung bzw. Instandsetzung ist. Ja. Also die Frage ist, wer ist dann davon betroffen? Wenn das die Fassade ist, das sieht natürlich jeder. Ist jeder davon betroffen, wenn das jetzt nur der Dachstuhl ist? Dann geht wieder die Diskussion los, wen stört das, wenn oben zum Beispiel im Dachgeschoss eine Wohnung ausgebaut werden würde?
Wie sieht es aus, eine andere Frage auch in diese Richtung, wenn ein Pkw-Stellplatz, der der Gemeinschaft gehört, zu einem Fahrradstellplatz umgebaut wird. Die Fahrradfahrer sind dann happy und möglicherweise jemand anders nicht, weil er dann den Besucherparkplatz nicht mehr hat.
Jetzt haben wir die Frage noch ein zweites Mal gehört. Wer möchte sie denn beantworten? Ungeachtet dieser Rückkopplung. Sie müssen entschuldigen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Leitungen geschaltet, weil wir alle nicht mehr in einem Studio sitzen dürfen. Das heißt, auch Thomas Meinert ist irgendwo anders hier im Funkhaus. Und vielleicht, Herr Liebert, wenn Sie noch, das war eine juristische Frage, das habe ich mir gemerkt, wenn Sie noch kurz darauf antworten möchten.
Also zu dieser Frage der Umwandlung eines Parkplatzes in einen Fahrrad, das sind natürlich auch so Veränderungen, die kann mit einer Mehrheit kann das beschlossen werden. Da muss gegebenenfalls der Einzelne dann vielleicht, wenn dann der Besucherparkplatz für seine Familie wegfällt, gegebenenfalls damit leben. Ne? Das wären dann Mehrheitsentscheidungen innerhalb der WEG sozusagen. Ne? Es sei denn, es gibt vielleicht ein Sondernutzungsrecht oder sowas, ne? Das ist also explizit irgendwie ausgewiesen wäre als Fläche für eine bestimmte Nutzung.
Genau, Thomas Meiner? Ich weiß so ein bisschen am Straucheln wegen der Frage, weil die bauliche Änderung, ich weiß ja nicht, wenn die einfach so da draufstellen, die Fahrräder, dann ist es ja keine bauliche Maßnahme, die da tatsächlich stattfindet, sondern einfach eine Umwidmung der Nutzung. Mhm. Ne? Und die Frage ist halt, wenn das Gemeinschaftseigentum ist, dann kann man das ja sowieso durch Beschlussfassung machen, dann wäre es gar keine bauliche Änderung. Wenn die jetzt anfangen, Fahrradständer da anzubringen, dann stellen wir uns die Frage, ob wir da bauliche Änderungen haben und wer dann diese Kosten zahlt. Aber wenn es einfach nur so, da könnt ihr jetzt eure Fahrräder einfach auf den Stellplatz draufstellen mit dem ganz normalen Ständer, den ihr am Fahrrad habt, dann ist halt so die Frage, ob ich das darf. Also wenn es Sondereigentum wäre, ging es nicht. Wenn es Gemeinschaftseigentum geht, dann kann man es ja, um Gemeinschaftseigentum ginge, kann man es einfach so beschließen.
Thomas Meiner, die nächste Frage.
Wie schaut es aus mit der Tagesordnung? Die Einladungsfristen für die Eigentümerversammlung sind ja verändert worden. Wie steht es aus, wenn nur ein Drittel da ist und dann wird ein Beschluss gefasst, der gar nicht auf der Tagesordnung stand? Geht das?
Das ist wie früher eigentlich auch, das geht nicht. Die Beschlüsse, die Gegenstand der Sitzung muss auf der Tagesordnung draufstehen, damit man sich entsprechend vorbereiten kann und eben auch das Gewicht der Versammlung wahrnimmt und dann auch teilnehmen kann. wenn man das dann möchte. Das ist also eine Voraussetzung, dass das mit der Einladung kundgegeben wird.
Die Frist, hatten wir gesagt, hat sich verändert. Es soll, also wohl eine Sollbestimmung, 3 Wochen vorher eingeladen werden und nicht wie früher 2 Wochen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ne? Aber es kann auch schneller gehen. Oder wie war das?
Es kann zur Not auch schneller gehen, wenn man dann sagt, also wir müssen jetzt schnell was entscheiden, was der Verwalter eben nicht als sozusagen allgemeine Möglichkeiten für sich sieht, was wir vorhin besprochen haben, dass er dann sagt, also wir müssen das jetzt entscheiden, da habe ich jetzt die und die Sachlage davor und dann kann man das einberufen und kann man ihm auch sagen, innerhalb von einer Woche oder ein paar Tagen, das muss jetzt schnell passieren, wenn es um Schadensabwendung geht oder sonst irgendwas Größeres passieren muss. Mhm. Ist aber wahrscheinlich eher selten.
Wie ist es, eine größere Balkonsanierung steht an, 58 Wohneinheiten. Wegen Pandemie kann keine Versammlung stattfinden. Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Die Kostenvoranschläge, die Gemeinschaft eingeholt hat, die gelten ja immer nur 1, 2, 3 Monate, dann sind sie wieder weg. Es müssen neue angefordert werden. Also eine richtig aufwendige Sache. Wie kann man da jetzt vorgehen?
Ah, da gibt es schöne Möglichkeiten, aber ich glaube, die Verwalter sind im Moment in Pandemiezeiten nicht so richtig. Es ist halt auch schwer, ne? Also man kann zum Beispiel diese Online-Versammlung jetzt machen, da braucht man aber vorher einen vorhergehenden Beschluss, dass die Gemeinschaft das beschließt. Das könnte man im Umlaufverfahren beschließen, da müssen aber alle wiederum dafür sein. Man kann auch eine Online-Versammlung machen, wo man gar keine Beschlüsse fasst. Also sprich, ich lade als Verwalter alle ein, die können dann mit ihrem Laptop oder sonst wie mit dem Handy teilnehmen und dann besprechen wir einfach die Beschlussgegenstände, aber die Abstimmung erfolgt dann im schriftlichen Verfahren, also auch wieder allstimmig, da müssen wieder alle dafür sein und das ist natürlich im schriftlichen Verfahren immer so die Baustelle. Variante C wäre, der Verwalter lässt sich Vollmachten erteilen und macht dann quasi mit sich selber die Versammlung aus und wenn dann 2, 3 Eigentümer dazukommen wollen, dann geht das ja nach der Corona-Schutzverordnung jedenfalls hier in NRW bis 20 Personen, natürlich mit Maske und Abstand und. Aber das ist alles nicht so ganz einfach, weil ich darf als Verwalter ja auch keinen ausschließen. Also ich kann nicht von vornherein sagen, jetzt kommen hier nur 20 Eigentümer rein, mehr darf ich ja nicht und der 21. den schicke ich jetzt nach Hause. Dann ist sofort alles, was man da beschlossen hat und gerade das sind ja Riesensummen anfechtbar. Ja, also das ist nicht so einfach in Corona-Zeiten jetzt eine Versammlung zu machen. Man kann das machen, aber das sind schon richtige Klimmzüge, die man dann betreiben muss. Und da müssen die Eigentümer auch am Strang ziehen. Die müssen also wirklich dann sagen, ja, wir sind mit der Online-Versammlung einverstanden und zwar alle.
Und sie müssen auch die technischen Möglichkeiten haben.
Das ist nämlich auch das Thema. Ja, und deswegen da ist nicht jeder so fit drin, dass er das dann halt kann.
Ja. Thomas Meinert, hast du noch eine knackige Frage?
Eine letzte ganz wichtige. Das neue Wohneigentumsgesetz trat zum 1.12. in Kraft. Jetzt gab es hier den Fall, da wurde vorher mit knapper Mehrheit eine Maßnahme beschlossen, Einbau einer Entkalkungsanlage für die Wasseranlage. War nicht einstimmig, konnte deshalb nicht durchgeführt werden. Jetzt hat der Verwalter es durchgeführt, weil er sagt, nach dem neuen Eigentümergesetz war es ja eine knappe Mehrheit, also dürfen wir das oder darf ich das in Auftrag geben. Die neue Mehrheit, gilt die auch rückwirkend?
Nee.
Also, das ist eindeutig. Genau. Ja. Frau Witzmann auch. Nee.
Das sagen wir kreativ, schon
sag ich mal.
Das geht natürlich nicht.
Kreative Rechtsauslegung.
Ja. Also was ich schon hier erlebt habe, war, dass sozusagen Ende November eine strittige Maßnahme dann einfach sozusagen nicht zum Beschluss gestellt worden ist, bauliche Veränderung an der Fassade. Angeblich, weil der Antragsteller nicht da war. Und dann hat man schon zum 11.01. hat man schon sozusagen eine außerordentliche Versammlung im neuen Jahr gemacht und hat es dann sozusagen mit einfacher Mehrheit durchgezogen. Also da kann man sich dann auch fragen, ob sowas in Ordnung ist, ob der Verwalter so agieren darf. Aber rückwirkende Gesetzesänderungen, meine ich, gibt es nur im Steuerrecht. Ne? Da darf man alles, wenn es ums Geld geht, aber in den echten Gesetzen ist sowas nicht zulässig.
Das nehme ich
er bräuchte einen neuen, er bräuchte einen neuen Beschluss dann. Ne? Mhm. Ich muss das nochmal zur Diskussion stellen.
Wahrscheinlich kommt es ja dann auch durch. Mit diesem Hinweis, dass es rückwirkend nicht möglich ist, schließen wir dieses weite Feld. Wahrscheinlich wird es in einem Jahr, wenn wir mehr Erfahrung haben, wieder eine Sendung zu dem Thema geben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Gesprächsteilnehmern. Johann Werner Fliescher, Vizepräsident Haus und Grund Rheinland-Westfalen, Martin Liebert, Rechtsanwalt und spezialisiert aufs Wohnungseigentumsgesetz und Petra Oertz, Bundesgeschäftsführerin vom Verband Wohneigentum in Bonn. In der nächsten Woche erwartet Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Manfred Kläuber. Dann geht es um die Frage, wie man Geld sauber anlegen kann, nachhaltige und soziale Finanzprodukte. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie jetzt gleich mein Kollege Georg Ehring. Dort geht es unter anderem um Plastikfasten. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail.
Hörerservice@deutschlandradio.de.